Dankeschön. So, guten Morgen auch von mir. Ich glaube, ein neues Jahr hat auch manche Herausforderungen. Und ich dachte, ich möchte mal sprechen über die Liebe Gottes. Denn darüber will ich sprechen. Ich will sprechen darüber, wie Gott uns liebt und dass Gott sehr wohl weiß. Er weiß ja schon, Gott steht ja eigentlich schon am Jahresende 2020. Der kennt schon das ganze Jahr, der hat schon alles gelesen. Es ist für ihn nichts Neues mehr und das ist das Gute. Er hat es auch im Griff. Und ich möchte so anfangen, dass ich mal erzähle, ganz kurz, warum ich heute in der Vineyard bin. Als ich ein junger Mann war, ich bin im gläubigen Elternhaus groß geworden. Viele von euch kennen die Geschichte bereits, aber einige doch nicht. Mein Vater war Gemeindeleiter und ich habe Schwierigkeiten gehabt mit meinem jungen Leben, das muss ich zugeben. Und das führte zu einigen Querelen. Ich war ziemlich ausgeflippt für meine Verhältnisse. Es gab bestimmt schlimmere, aber ich war so mittendrin irgendwo. Und mit 18 passierte etwas, dass ich in eine Gruppe von Christen kam, die einfach glaubten, dass die Bibel wahr ist. Und es ist mein großes Glück, dass ich das erleben durfte. Das waren einfach Menschen, die glaubten, dass wenn wir beten, dann passiert auch was. Und es passierte. Stell dir vor, du betest und Gott hört. Das ist wirklich so der Punkt. Und so einfach war das. Und ich bin dann irgendwie wieder so in die christliche Gemeinde gekommen, auch wieder so ein bisschen auf die Tour gekommen, eher so ein bisschen anticharismatisch. Es lag da ein bisschen dran, dass ich habe schlecht verdaut, die christliche Message, die heißt, wenn du das Richtige tust, dann passiert von Gott auch das Richtige. Diese Message habe ich sehr schlecht verdaut und die hat bei mir eigentlich zu so einem Kollaps geführt innerlich, weil es ist einfach nicht so. Und dann so richtig kam die Sache mit Gott und seinem Geist, kam so richtig im Jahr 1993, wo plötzlich Gott anfing, Menschen zu heilen in unserem Umfeld. Wir hatten eine Gemeinde gegründet, wir feiern ja an kommenden Pfingsten, also 2020, feiern wir 30 Jahre Vineyard, also wir waren nicht Vineyard, aber 30 Jahre Gemeinde. Und es war einfach für uns überraschend. Wir hatten nicht so wirklich gerechnet, dass Gott so handelt mit uns. Wir hatten nicht gerechnet, dass er Wunder tut. Für mich war das irgendwie, naja, evangelistisch waren wir, Menschen haben wir auch geliebt und irgendwie passierten auch immer coole Dinge um uns herum, aber dass dann plötzlich so etwas Übernatürliches, so auch durch Gebet direkt Nachvollziehbares passiert, das war dann schon irgendwie neu für uns. Und dann haben wir uns umgeguckt und dann gab es auf der einen Seite so Kreise, wo wir das Gefühl hatten, ja, da stehen so die starken Leiter im Mittelpunkt und auf der anderen Seite gab es dieses Christsein, dass dir böse ist, wenn du glaubst, dass Gott heute noch Zeichen und Wunder tut. Und irgendwie fühlten wir uns auf beiden Seiten nicht so richtig wohl. Und dann begegnete ich den ersten Vineyard-Leuten und die haben etwas verkörpert von dem, wie ich mir Glauben vorstellen konnte. Die waren auf der einen Seite saucool, wirklich saucool, also das kann man sich nicht vorstellen. Das war so hemdsärmlich und so einfach und so normal und gleichzeitig so tief in dem Übernatürlichen drin, dass ich so beeindruckt war, was Gott dort tat. Ich habe zum ersten Mal erlebt, dass das Gegenwart Gottes greifbar, schmeckbar, riechbar wurde. Ich habe zum ersten Mal erlebt, wie Menschen wirklich in der Kraft des Geistes Gottes mutige Dinge angegangen sind und die sind auch tatsächlich passiert. Und niemand hat dir gesagt, du musst jetzt, ja, du musst noch ein bisschen mehr glauben oder noch ein bisschen mehr tun. Das war nicht ihr Reden. Sondern irgendwie waren die wirklich normal. Und das hat mich angezogen. Und ich bin in die Vineyard gegangen, weil mich das angezogen hat, das Übernatürliche. Mich hat angezogen, dass Prophetien tatsächlich eintreffen. Mich hat angezogen, dass Menschen da sind, die aus dem schlimmsten Drogensumpf rauskommen und völlig frei waren, völlig gesund sind. Und die einfach nur hingegangen sind und haben Jesus lieb gehabt und haben das auch ausgelebt. Das hat mich angezogen und Unsere ganze Gemeinde hat es angezogen. Das war letztlich der Grund, warum wir zu Vineyard kommen. Und dann dachte ich mir so Schritt für Schritt, ich war ja am Anfang sehr skeptisch und ängstlich. Und ich dachte mir so Schritt und Schritt, ich habe das versucht dann auszuprobieren und so und merkte dann sehr bald, dass es für jeden Schritt, den ich vorwärts versuchte, wenn ich das laut gesagt habe, gab es dann 20 Leute, die mich ermahnt haben, dass ich ja bloß nicht zu eifrig werden sollte und bloß nicht übertreiben sollte. Und ich hatte immer so das Gefühl, als wenn so 20 Leute zurückziehen, wenn ich einen Schritt nach vorne gehe. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ja, aber das tat mir richtig weh. Ja, und dann musste ich Dinge begründen, die ich selbst kaum verstanden hatte. Also das ist auch super schwierig. Du hast dich jetzt mal auf irgendwas eingelassen, bist dir selber noch nicht so ganz sicher. Du hoffst, dass das so wahr ist. Und dann kommt garantiert jemand und sagt, das musst du mir jetzt begründen, warum du das glaubst. Und dann merkst du plötzlich, halt mal. Ich entdecke das selber doch gerade erst. Und ich habe gemerkt, dass wir in Deutschland eine Kultur entwickelt haben, in der christlichen Szene, wenn einer Glauben postet, kriegt er 20 Korrekturen dafür, dass man das so nicht ernst nehmen darf. Und ich glaube, dass das Sünde ist, so zu leben. Ich glaube, dass es Sünde ist, das Wort Gottes, die Wege, es gibt mal ein Wort in der Bibel, mache die Wege des Herrn nicht krumm. Verkrümme sie nicht. Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die wir nicht verstehen. Und Dinge, wo wir Fragen haben werden, vermutlich bis in den Himmel rein. Aber ist es wirklich falsch, der Bibel auf den Grund gehen zu wollen, um herauszufinden, ob denn das Wort Gottes lebensfähig, tragfähig, real erlebbar ist? Ist das wirklich so falsch? Ich habe mich entschlossen, das liegt vielleicht jetzt auch an meinem Alter, je älter, desto radikaler. Ihr kriegt mich da nicht mehr weg von, denn ich müsste lügen. Ich müsste die wundervollen Dinge, die ich erlebt habe, ich habe mit meinen Augen gesehen, wie ein blinder Junge gesund wurde. Beim ersten Gebet von episkopalen Christen, die noch nie in ihrem Leben für Kranke gebetet haben. Die beten für den Blindgeborenen und die Augen gehen auf und er steht da wie eine Marmorsäule und weiß überhaupt nicht, was ihm passiert. Ich habe immer gedacht, die springen dann oder machen Saltos oder irgend sowas, aber eingefroren wie so ein... Ist ja wie so ein, also das kann man gar nicht erklären, fassungslos über das, was Gott tut. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie Leute, die lahm waren, wieder laufen konnten, die 2 Jahre nichts bewegen konnten. Ich habe miterlebt, wie wir für halbseitig gelähmte Schlaganfallpatienten gebetet haben und hinterher die komplette gelähmte Seite wieder gesund wurde. Ich habe all diese Dinge miterlebt und vieles mehr. Ich könnte jetzt Stunden füllen damit, zu erzählen, wie Jesus Menschen heilt, wie Jesus Menschen befreit. Ich habe miterlebt, wie Menschen transformiert wurden in ihrer Seele, wie aus einem Paulus ein Saulus, aus einem Saulus ein Paulus wurde. Ja, umgekehrt habe ich es leider auch schon erlebt. Und ich habe erlebt, dass der große Gott auf seinem Wort aufpasst. Und dass wir ständig, und da müssen wir uns selbst beobachten, ich will das niemand unterstellen, ich muss mich selbst beobachten, mich Reinhard, dass ich nicht Gottes Wort ständig nehme und entkräfte, nur weil ich es nicht erlebe. Denn das ist die große Gefahr. Wir versuchen immer, Gottes Wirklichkeit der unserigen Wirklichkeit anzupassen. Aber die Wahrheit ist, wir müssen lernen, uns Gottes Wirklichkeit anzupassen. Hört ihr mich? Und deswegen ist für mich es immer fraglich, wenn Gott gesagt hat, es ist interessant, dass die erste Versuchung, die in der Bibel uns übermittelt ist, ist mit dem Satz uns übermittelt, sollte Gott gesagt haben. Scheinbar hat Satan seine Strategie nicht geändert. Und über was ich heute spreche, steht im Alten Testament. Und es gibt ja Christen, die glauben immer, das Alte Testament gilt für sie nicht. Und das ist leider ein großer Fehler. Weil der Hebräerbrief sagt, dass das Alte Testament für uns geschrieben ist, damit wir aus den Geschichten lernen, wie wir uns heute verhalten sollen. zumal es in der ersten Gemeinde kein Neues Testament gab. Das Neue Testament in seiner jetzigen Form ist erst im vierten Jahrhundert entstanden. Es gab Briefe, es gab mündliche Übermittlungen und es gab ein paar schriftliche Zeugnisse von den Evangelien. Die ersten Christen haben aus dem Alten Testament heraus ihren Glauben gelebt. Ich wollte das nur mal sicherstellen, dass das unser Common Knowledge ist, dass wir das gemeinsam wissen. Denn dieses Buch ist in der Kanonisierung im Jahr 325 zusammengestellt worden von gläubigen Leuten. Und es ist gut zusammengestellt worden, außerdem hat Gott aufgepasst. So, Herausforderungen im kommenden Jahr, glaube ich, können wir begegnen. Wenn wir Herausforderungen haben, dann glauben viele Menschen, Gott liebt mich nicht mehr. Ach Mensch, wieso kann Gott so schwer, wieso darf das so schwer werden? Wieso können diese Dinge auf mich zukommen? Was habe ich getan? Aber ich glaube, es gibt Wege des Durchbruches. Es gibt Wege, wie man in schwierigen Situationen obsiegen kann. Schönes altes Wort, obsiegen. Durchbruch aber wie? Und ich möchte heute die Geschichte von Josaphat nutzen. Der hatte nämlich dicke Probleme. Und ich will euch diese Probleme mal in etwa vorlesen. Das steht, wer mitlesen möchte, in 2. Chronik. In Kapitel 20, Vers 1. Und es geschah danach, da kamen die Söhne Moabs, die Söhne Ammons, mit ihnen einer von den Moabitern zum Kampf gegen Josaphat. Und man kam und berichtete es Josaphat, eine große Menge ist gegen dich gekommen von jenseits des Meeres. Also hier ist gemeint das Tote von auf der anderen Seite vom Toten Meer. Die Geschichte geht weiter. Es stellt sich heraus, der Josaphat war König von Juda und den kleinen Stämmen, die außen rum hingen. Und er hatte ein kleines Heer. Und dieses Heer, das auf sie zukommt, ist riesengroß. Dann kommt es zu der Geschichte, wo Josaphat sich komplett auf Gott einlässt und sagt, hey Gott, ich stärke mich in dir, mein Vertrauen, ich gucke auf dich anstatt auf die Zahlen meiner Feinde. Zu dem Punkt kommt es. Aber dann geht es weiter. Sie bekommen dann von Gott gesagt, was sie tun sollen, und dann möchte ich euch die Worte vorlesen, die jetzt Josaphat an sein Volk richtet. Und er sagte, oder wie das dann abging, und sie machten sich des Morgens früh auf, das ist ab Vers 20, also Kapitel 20, 20, und sie machten sich früh des Morgens früh auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und bei ihrem Auszug trat Josaphat hin und sagte, hör mir zu, Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinem Propheten, dann wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen im heiligen Schmuck, indem sie vor den zum Kampf Gerüsteten auszogen und sprachen, preist den Herrn, denn seine Gnade währt ewiglich. Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammons, Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Der Punkt ist, Josaphat kriegt von Gott ein prophetisches Wort gesagt, wie er mit der Situation umgehen soll. Befolgt dieses und erlebt, wie Gott ihm den Sieg schenkt. Josaphat hat große Probleme, es waren die Moabiter, die Ammoniter, Leute von dem Gebirge Seir. Juda ist einfach zu schwach und es droht die Vernichtung. Es ist aussichtslos, die Situation, in der wir starten. Es ist eine riesige Menge. Die Frage ist, wofür steht die Moabiter? Die Moabiter und die Ammoniter waren beides Söhne von dem Lot, ungewollt. Es waren die Söhne der Töchter von Lot. Und Lot ist der Typ, der mit seiner Familie von Gott aus Sodom und Gomorra herausgeführt wurde. Und auf dem Weg nach draußen, Gott hatte ihnen gesagt, dreht euch nicht um, sondern schaut straight dorthin, wo ich euch führen will. Aber seine Frau konnte sich nicht lösen von dem Irdischen, drehte sich um und die Bibel sagt uns, sie erstarrt zu einer Salzsäule. Das wäre eine Predigt wert. Daraufhin ging es weiter. Der Lot war sicher nicht happy darüber, aber er fand ins Leben zurück und pflanzte einen Weinberg. Dann probierte er den Weinberg aus, indem er Wein trank. Und seine Töchter, die hatten eine Idee. Denn sie fanden heraus, es gibt da keinen vernünftigen Ehemann für uns. Und damit wir nicht irgendwie blöd enden, helfen wir uns selbst. Wir machen unseren Vater betrunken und wir nehmen von seinen Samen und werden schwanger. Gesagt, getan. Geht da nicht um Sexualität, geht vielmehr darum, dass die Rentenversicherung stimmt, denn die eigenen Kinder sind die Versicherung der damaligen Zeit gewesen, dass man als alter Mensch jemand hat, der für ihn sorgt. Also glaube weniger den moralischen Knüppel da an der Stelle auszupacken, als zu das, was sie taten. Sie taten etwas, was so gar nicht so weit weg ist von dem, was Abraham tat mit der Hagar, ja, sich selber zu helfen, damit Gottes Verheißungen klarkommen. Sowas taten die zwei Töchter auch. Sie halfen sich selbst auf menschliche Art und Weise und daraus entstanden zwei Völker. Die Begründung von Gott, warum das Völker wurden, er sagte, Abraham, weil es dein Samen ist, das hat er auch gesagt bei Ismael, weil es dein Samen ist, werden das Völker. Weil Abraham hatte von Gott die Fähigkeit geschenkt bekommen, Völker zu zeugen. Dürfte lange drüber nachdenken. Wenn Gott Fähigkeiten gibt, sind die sensationell. Die können sogar missbraucht werden. Was wir hier haben, ist ein menschlicher Weg. Der zweite, der dritte Gruppe sind die Leute vom Gebirge Seir. Das sind die Nachkommen von Esau. Und Esau war der Mann, der den Segen Gottes für eine Linsensuppe hergab. Jemand, dem das Irdische viel näher war als das Geistliche. Wir haben hier also drei Volksgruppen, die uns begegnen, die eigentlich repräsentieren, den menschlichen Weg etwas zu bewegen. Wer weiß, dass genau das immer unsere größten Feinde werden. Der menschliche Weg von Abraham, Nachkommen zu kriegen, heißt Ismael. Das ist der größte Feind der Juden. Moab und Ammon waren die größten Feinde, oft von Israel, von Judäa. Die Bewohner von dem Gebirge Seir waren oft die größten Feinde von Juda und Israel. Und vieles in unserem Leben, was auf uns zukommt an Herausforderungen, sind oft die Dinge, die wir uns ausgedacht haben. Das sind unsere Entscheidungen gewesen, die wir ohne Gott getroffen haben. Wege, die wir eingeschlagen haben. Dinge, die wir bewirkt haben und die heute die größten Gegner von uns sind. Ich weiß nicht, ob das jemandem bekannt vorkommt. Ich kenne sowas aus meinem Leben. Dinge, die ich selbst gemacht habe, bedrohen mich nachher. Dinge, wo ich einfach gedacht habe, hey, das kann ich schon machen, kommen plötzlich gegen mich. Interessant ist, Gott hat nie erlaubt, den Israeliten sich mit diesen Völkern zu vermischen. Gott wollte nie, dass sich das Volk Gottes vermischt mit den eigenen Wegen der Menschen. Sondern er wollte immer, dass das Volk Gottes Wege von Gott sucht und nicht Wege, die die Menschen für richtig halten. Und das Zweite ist, Gott hat auch nicht erlaubt, dass die ausgerottet werden. Es bleibt die Entscheidung immer, folgst du dem, was du gerade im Herzen, im Kopf oder sonst wo hast, oder folgst du dem lebendigen Gott und seinem Wort. Diese Entscheidung, die bleibt lebenslang, die kannst du nicht ausrotten. Du kannst noch so alt werden, geistlich noch so tough werden, davor bist du nie gefeit. Aber deine eigenen Entscheidungen, die eigenen Dinge, die du getan hast, die wenden sich heute gegen dich. Unser eigener Stolz verhindert den Segen Gottes. So viele Dinge, wenn wir ganz ehrlich sind, ich will jetzt niemand hier ins Grübeln stoßen, aber so viele Dinge in unserem Leben, die haben wir komplett selbst entschieden. Und wir wundern uns super schwer, dass die heute nicht unser Segen sind, sondern eher unser Feind. Aber was macht man damit? Ich glaube, es gibt 4 Schritte, die helfen könnten. Der Josaphat sagt zu seinem Volk, ihr Schritt Nummer 1, glaub an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Da steht JHWH Zebaot. Ja, nicht Zebaot, anders, Moment. Ich sag's euch, wenn ich es wieder weiß. Also keine Ahnung, ich habe vorhin Jahwe Rapha gesagt, jetzt habe ich Jahwe Rapha im Kopf, das war es aber nicht. Okay. Im Deutsch, glaubt an den Herrn, euren Gott. Diesen Gott, der sich uns offenbart am allergenauesten in Jesus Christus. Der zweite Schritt ist, glaubt seinen Propheten. So wird es euch gelingen, sagt der Josaphat. Glaubt dem Propheten. Wir kommen noch genau dazu, was das bedeutet. Das dritte sagt er, danket dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewig. Und dann, und als sie anfingen, Jubel und Lobpreis, kam die Hilfe Gottes. Das sind 4 Schritte. Wenden wir uns in Schritt Nummer 1 vor. Gott ist, wer ist Gott, an den wir glauben sollen? Gott ist zuerst einmal die Liebe. Und es meint solche Dinge wie Freundlichkeit, Güte, Barmherzigkeit, haben einen Namen, den lebendigen Gott. Gott ist gut, Gott ist die Liebe, Gott ist immer für dich. Es gibt die einzige Person, die zu keiner Zeit, egal wo du bist, gegen dich ist, ist der lebendige Gott. Weil er ist personifizierte Liebe, er liebt dich. Er liebt dich inmitten dessen, dass du totalen Murks machst. Er liebt dich inmitten dessen, wo du völlig beknackt bist. Und ehrlich gesagt, ich bin es, vielleicht ihr nicht, aber ich habe manchmal richtig einen Dalle. Ja? Ich weiß ja nicht, vielleicht du auch, aber ich auf jeden Fall. Ich weiß, dass ich ganz schön spinnen kann. Aber ich habe erlebt, dass Gott mich liebt. Ich habe erlebt, dass er personifizierte Liebe ist. Es gibt immer wieder einen Anfang bei ihm, wenn ich ihn suche. Es gibt immer wieder die Möglichkeit, zu ihm zurückzukehren. Es gibt immer wieder die Möglichkeit, an seiner Liebe zu mir anzuknüpfen. Und die Liebe hat er unter Beweis gestellt. Er hat seinen Sohn gegeben für uns. Und die Bibel sagt, wie sollte er uns jetzt nicht alles andere auch noch schenken? Wenn er dazu bereit war, uns so zu lieben, obwohl wir seine Feinde waren, wie will er uns nicht jetzt alles schenken, damit es wirklich gelingt? Also glaubt an diesen Gott der Liebe. Das zweite, Gott ist treu. Gott ist treu, sagt die Bibel, sogar wenn wir untreu sind. Weil Gott sich nicht selbst verleugnen kann. Sein Wesen ist Treue. Und das ist unfassbar. Dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, das haben nicht die Wissenschaftler geschaffen, sondern das hat der lebendige Gott geschaffen. Dieser lebendige Gott, der ist treu mit all seiner Machtfülle. Er sagt nicht heute dies und macht morgen das. Er ist treu, er bleibt sich selbst treu und er bleibt uns treu. So können wir jederzeit zurückkehren, so können wir jederzeit Hilfe von ihm annehmen, weil er treu ist. Und wenn unser Herz uns verklagt, dann ist Gott noch nicht am Verklagen, weil Gott ist kein Verkläger, sondern Gott ist ein Fürsprecher für uns. Und Gott ist gerecht. Und der Teil von gerecht schmeckt uns am wenigsten. Dabei ist die Gerechtigkeit Gottes ist mir unglaublich lieb und wichtig geworden. Weil die Gerechtigkeit Gottes beinhaltet, dass er die Dinge, die auf dieser Erde passieren, nicht einfach hinnimmt. Es ist ihm nicht egal, wie es den Kindern im Jemen geht. Es ist ihm nicht egal, was ich meinem Nachbarn tue. Es ist ihm einfach nicht egal. Unrecht in welcher Form auch immer bleibt in Gottes Augen immer Unrecht und immer Sünde. Und Gott wird sich uns immer zuwenden, wenn wir sagen, vergib uns. Aber er wird das Recht nicht biegen. Und er wird dafür sorgen, das sagt die Bibel, dass in der zukünftigen Welt Ausgleich geschaffen wird für alles, was wir erdulden müssen. Es ist dir nichts passiert. Es ist nichts geschehen zu dir, was Gott nicht wieder zur Sprache bringt, um es in Ordnung zu bringen. Das sagt uns die Bibel. Er wird alle Tränen abwischen, sagt die Schrift. Warum macht er das im Himmel noch? Weil es ihm nicht egal ist, wie es dir heute geht. Weil es ihm nicht egal ist, was dir passiert ist. Wird Gott dafür sorgen, dass im Himmel Gerechtigkeit geschieht, weil Gott ist gerecht. Glauben an Gott, das bedeutet ihn kennen. Mich schreckt immer auf, dieses Gericht, das Jesus ankündigt, wo er kommt. Und da gibt es dann Leute, die sind eine Menge religiös. Und er sagt, ich habe euch nie gekannt. Ich glaube, dass es wirklich darum geht, Gott zu kennen. Glauben ist nicht, ich fühle, da oben ist Gott. Sondern Glauben ist, Beziehung zu bauen, ihn kennenzulernen, mit ihm Gemeinschaft zu leben und zu merken, der reagiert ja auf mich, der spricht zu mir, der nimmt sich Zeit für mich. Glauben ist nicht was Oberflächliches, Religiöses, sondern Glauben hat auch nicht erstmal nur mit mir zu tun, sondern Glauben hat mit Begegnung zu tun, mit Gott, dass ich ihm begegne. Und wenn du sagst, ich bin ihm noch nicht richtig begegnet, super, gute Ausgangsposition, dann komm und lerne ihn kennen. Dann komm und sag, Gott, ich will dich kennen. Ich will dich nicht vom Hörensagen kennen, sondern ich will dich mit meinen Augen sehen. Ich will wirklich wissen, wer du bist. Deswegen kann man Glauben auch niemand weitergeben. Glauben kann man nur selber. Man kann nur selber eine Person kennenlernen. Es nützt mir nichts, wenn ich über jemand anderen kenne. Das nützt mir wenig. Sondern ich muss Gott direkt kennen. Und wisst ihr was? Zum Kennenlernen braucht es Zeit. Zum Kennenlernen braucht es Engagement. Du lernst niemanden kennen, indem du dich in den Raum stellst und denkst, sollen sie mich doch ansprechen. So funktioniert das nicht. Hingehen und ansprechen und sagen, hey Gott, ich will dich kennen. Ich kann mich erinnern an eine Geschichte aus meiner Jugend. Da kannte jemand Gott nicht. Dann hat er sich auf seine Hose, glaube ich, war es, Christina, der Karl-Heinz Wittmer hat auf der Hose geschrieben, ich will Jesus kennenlernen. Kennt jemand Jesus? Dann lief der Typ rum auf den Jeans, der kannte niemand, der Christ war, lief auf der Jeans rum, ich will Jesus kennenlernen. Kennt jemand ihn? Und so haben die Leute sich gefunden. So entstand damals unser Jugendkreis. Da kannte dann jemand Jesus und hat gesagt, ich kenne diesen Jesus, komm mal mit. Und dann haben die Bibel gelesen und dann haben die Jesus kennengelernt. Und daraus ist Power erwachsen. Das zweite ist, sich selbst erkennen, die Identität von Gott zu bekommen. Wisst ihr, der Punkt ist oft, wir glauben, es ist zu Ende, wenn wir Gott kennen. Aber Gott will eigentlich, dass wir endlich anfangen, uns zu kennen. Denn die meisten von uns kennen sich selbst nicht. Manchmal sind wir wie die Kuh, wenn es donnert, wenn wir plötzlich entdecken, was für ein Scheiß in uns steckt. Ja? Ja, wo kommt denn der Gedanke her? Kann ich dir sagen, aus dem Mülleimer tief in dir. Da kommt der Gedanke her. Sich selbst erkennen, plötzlich zu erkennen als Kind Gottes, wenn man Gott gegenübersteht, zu erkennen, wer man ist und dann nicht bleiben zu müssen, wie man ist, sondern sich verändern zu dürfen. Und von einem Menschen, der gar nichts weiß, zu einem Menschen zu werden, der sagt, ich bin ein gesegnetes Gotteskind. Ich bin jemand, der Gott kennt und Gott kennt mich und ich weiß, wie es funktioniert. Ich kenne mich. Paulus war so jemand, der hat das ziemlich gut praktiziert. Der kannte sich so gut, dass er gesagt hat, werdet doch alle wie ich. Das klingt ziemlich hochmütig im ersten Moment, aber in Wirklichkeit war das so, dass der Typ wirklich wusste, wer er war. Er war nämlich, das schreibt er vor jedem Brief, ich bin aus der Gnade Gottes, was ich bin. Ich bin der Typ, den Gott gerufen hat, obwohl ich ein völliger Hornochse war. Und jetzt hat er mich zu einem mächtigen Apostel gemacht, der Segen in die Welt bringt. Ich finde, Christen brauchen eine bessere Identität. Passiert aber nur, wenn wir ihn kennen und ihm begegnen. Denn in seinem Schauen, wenn ich Gott anschaue, gibt es irgendwo da drin einen Blick, der auf mich selbst fällt. Und plötzlich sehe ich mich in dem Licht Gottes. Und plötzlich begreife ich, wer ich bin. Und da heilt meine Seele bei. Zum Beispiel, manchmal macht es Gott durch Ahnenforschung. Ich mache zurzeit so, ich habe gerade den Trip, ich gucke mal nach, wer meine Vorfahren sind. Und es ist schon echt für mich ein Sieg, wenn ich jemanden finde von meinen Vorfahren und der war Prediger. Dann denke ich, ah, irgendeiner dieser Keime hat sich bei mir auch verirrt. Heil werden in der Seele. Wenn man mit Gott geht, wird man heil in seiner Seele. Man findet Wurzeln, man findet sein Zuhause und man kann endlich zu dem werden, das sich Gott gedacht hat, als er mich schaffen wollte. Das ist das Geschenk der Identität und plötzlich bin ich nicht mehr, ich bin heute kein Sünder mehr. Sorry, habe ich ab und zu noch Probleme mit Sünde? Bedauerlicherweise schon, aber das ist nicht meine Definition. Meine Definition, ich bin ein Kind des lebendigen Gottes und höher kann man mich nicht mehr befördern. Apostel, Pastor und solch Zeug ist alles downgrade. Ja? Lebendiges, ein Kind des lebendigen Gottes sein ist die höchste Position, die du jemals in deinem Leben erreichen kannst. Das ist es. Wenn du der Sohn vom König bist, gibt es niemand mehr, der dir auf den Kopf spucken kann. Gott adelt uns. Er macht uns zu einem Königskind. Das dritte ist, wir beginnen andere im Licht Gottes zu sehen. Wir sehen plötzlich nicht mehr den Heini vor uns, der zu langsam fährt, sondern wir können unter Umständen den Typ erkennen, der unsicher ist und für den es gut ist zu beten, damit er niemanden gefährdet. Nur mal so ein Beispiel aus dem täglichen Leben. Ja? Oder wir können wirklich hingehen und sehen, dass mein Nachbar Bedürfnisse hat und dass die manchmal konkurrieren mit meinen Bedürfnissen und dass es für mich gar nicht schwer ist, meine Bedürfnisse einzuschränken, damit er seine Bedürfnisse leben kann. Ich beginne Menschen zu sehen mit den Augen Gottes und ich merke, wie mein Herz liebt. Ich liebe schon einen Haufen Leute, die Jesus noch nicht kennen. Bei mir fängt das immer so an. Erst verliebe ich mich in die Leute und irgendwann, und dann bete ich Sturm, bis ich sie endlich zu Jesus führen kann. Ja, es ist ein Love Affair. Gott liebt diese Leute und der klebt mir diese Liebe ins Herz. Und plötzlich interessiere ich mich für Wildfremde und ich frage mich, könnt Jutta fragen, das ist wirklich so, das funktioniert so bei mir. Ich verliebe mich und dann führe ich sie zu Jesus. Das ist schon für mich fast ein sicherer Indikator. Wenn ich mich verliebt habe in meine Nachbarn, dann denke ich, ich warte auf den Tag, wenn ihr endlich Jesus kennt. Und ich werde dafür beten und ich werde alles tun, damit sie Jesus finden. Ich habe sie angefangen, mit anderen Augen zu sehen. Ich habe angefangen zu sehen, wie sie sind und mich nicht zu ärgern, sondern mich zu freuen an ihnen, weil Gott mir seine Schau zeigt, wie er diese Leute sieht. Und das ist noch viel größer. Und du kannst ihn immer wieder einladen, auch zu sagen, hey, zeig mir das. An Gott glauben bedeutet für mich diese drei Dinge. Gott kennen, selbst herauszufinden, wer ich bin in den Augen Gottes und herauszufinden, wer die anderen sind. Der zweite, was uns gesagt wurde, das Durchbruch bringt und das uns Ausrichtung, Wegweisung und eine Schau bringt, ist, Gott spricht zu uns. Wir nennen es Prophetie, aber Prophetie kommt in unterschiedlicher Form zu uns. Zum einen durch sein Wort, durch die Bibel. Zum anderen, es gibt Leute, die Prophetien haben für uns und zu uns sprechen. Und zum Dritten, es gibt Dinge, Worte, wo Gott in uns hineinspricht. Und wir müssen lernen, diese Dinge zu hören. Denn Gott weiß, wie ich mit der Situation umgehen kann, wenn mich mein Leben bedroht. Wenn ich bedrohlich leben muss, weiß Gott, was ich tun muss, um da wieder rauszukommen. Und deswegen ist es gut zu hören, und wir haben gerade dieses Jahr, war es uns so wichtig als Gemeinde, und das wird uns nächstes Jahr ganz sicher noch viel wichtiger werden, es ist uns so wichtig zu wissen, was spricht Gott zur Vineyard Speyer? Was spricht er in seiner einzigartigen Weise zu uns? Denn wir wollen das tun, was er sagt. Und wir wollen nicht mehr das tun, was uns gerade so in den Kopf kommt. Weil wir haben den Zickzackkurs leid. Wir wollen das wissen, was Gott zu uns spricht, damit wir es tun können. Das ist Schritt Nummer 2. Gott spricht zu uns. Und wir hören, und es ist so schön, wie das der Josaphat sagt, glaubt seinem Propheten, dann wird es euch gelingen. Das Gelingen hängt zusammen mit dem Gott hören für dein Leben. Das Gelingen hängt damit zusammen, wie denn Gottes Plan für die Situation ist. Und wenn du dem folgst, garantiere ich dir, dann wird es gelingen. Und dann geht es zu Schritt Nummer 3. Schritt Nummer 3 für Durchbruch. Da heißt es, Danke zu sagen, ist der Wille Gottes für uns. Und eigentlich ist Danke sagen immer Ausdruck von Vertrauen. Denn Dankbarkeit ist etwas Wertvolles in der Situation. Egal wie schlimm die ist, da gibt es immer was zu danken. Du findest immer Dinge, für die du dankbar sein kannst. Denn Dankbarkeit bringt uns in die richtige Ausrichtung zu Gott. Dankbarkeit lässt uns innerlich wieder aufstehen zu ihm. Solange wir uns in Rebellion bewegen, solange wir uns bewegen in Motzen, Murren und Mulmeln und Grulmeln, ja, kriegen wir nicht klar, wo es lang geht. Weil wir in irgendwelchen Richtungen gehen. Und ständig ist Gott schuld dran, dass die Dinge nicht klappen. Ich bin mir ganz sicher, ich weiß es von tiefster Überzeugung her, dass Gott überhaupt nicht schuld ist daran. Sondern wir müssen lernen, ihn zu hören. Und wir müssen lernen, unser Herz in Ordnung zu bringen. Denn es reicht nicht zu wissen, was Gott sagt. Wir müssen auch die richtigen Leute dafür sein, damit wir tun können, was er sagt. Und deswegen richtet sich die Dankbarkeit an unsere Seele. Das ist unser Seelendoktor, das aus versteinerten Herzen wieder fleischerne Herzen macht, in die Gott sein Wort schreiben kann. Es befreit uns, Dankbarkeit befreit uns vom Opferdenken. Liebe Geschwister, jeder von uns hat richtig blöde Dinge erlebt. Dieses Jahr und die vielen Jahre davor. Stimmt's nicht? Aber du musst dich heute Morgen selber fragen, soll deine Vergangenheit deine Zukunft bestimmen? Soll das, was dir widerfahren sein, die Richtschnur sein für deine Zukunft? Egal, was dir widerfahren ist, und es gibt schlimme Dinge. Ich kann einige davon erzählen aus meinem Leben, die wirklich schlimm sind. Aber das bringt mich keinen Schritt weiter. Ich habe festgestellt, jammern hilft mir nicht. Mir hilft auch nicht, sich beschweren. Mir hilft auch nicht, ich habe alles versucht. Ich war ein begnadeter Motzkopf vor dem Herrn. Ich war ein Murrer und Mulmer und Gulmer. Ja? Was habe ich alles gewusst, wer alles schuld ist an meinem Elend? Ja, und ihr wisst ja, Pastorentreffen findet so statt, oh, meine Gemeinde ist so schlimm. Nein, meine ist viel schlimmer. Was ist das für ein Kacke, Mann? Das ist die beste Gemeinde, die ich kenne. Und ich bin geehrt und geadelt, dass ich mit euch unterwegs sein darf. Das ist ein Geschenk, jeder einzelne von euch ist ein Geschenk an mein Leben. Gott, das war nur die Liebe zu seinem Kind. Das darf geschehen hier in den Hallen. Ja? Er ist ein besonderes Geschenk. Ich möchte, dass ihr das ernst nehmt. Das war für mich ein wichtiger Entwicklungsprozess in meinem Leben. Irgendwann habe ich aufgehört zu motzen und zu murren und zu mulmen und zu gulmen. Ich habe keine Lust mehr gehabt. Erstens, ich konnte es nicht mehr hören, die anderen sowieso schon nicht mehr. Und im Himmel, der war immer dicht. Weil Leute mit Undankbarkeit kommen da nicht rein. Glaubt mir's. Das steht geschrieben, dass die Dankbarkeit, das Danksagen alle Zeit der Wille Gottes ist. Wenn du dich jemals ausrichten willst auf den Willen Gottes, fang an zu danken. Fang an zu danken für alle Dinge, die dir am Anfang gar nicht so prickelnd erscheinen. Fang an zu danken für die Menschen, die dir nicht so leicht fallen. Danke. Denn die Dankbarkeit bringt dich in alignment with God. Da ist es wieder, alignment, in Aufstellung zu Gott. Du stellst dein Herz in Richtung des lebendigen Gottes auf. Und wisst ihr, was passiert? Wenn sein Wort, wenn das Kennen von ihm, sein Wort, das er mir gegeben hat, wie ich damit umgehen soll, und mein Herz richtig steht, glaubt mir, Geschwister, dann wird Riesenkraft freigesetzt. Und dann kommt der letzte Punkt, und der hier drin, Gott ändert in der Dankbarkeit unser Herz. Unser Herz wird wirklich ein anderes Herz. Wir bekommen ein dankbares Herz. Und ein dankbares Herz ist ein weiches Herz. Und in ein weiches Herz, das hat Hesekiel schon geschrieben, da schreibt Gott seine Gesetze hinein. Er schreibt die Veränderung in dein Herz, wenn dein Herz weich ist. Wenn dein Herz hart ist, murren und mulmen und gulmen, keine Chance. Ja, aber wenn es weich ist, funktioniert es. Und letzter Punkt, da geht es um Worship. Ich fand das so schnuffig, wie die Tochter von Ballesteris hier mal so stand, irgendwas war es und sie dieses kleine Dreikäse hoch, Hände hoch und gib ihm, ich zeige euch, wie Worship geht. Und ich habe gedacht, das muss ich fotografieren. Genial. So geht Worship. Jubel und Lobgesang soll uns prägen. Versteht ihr, das ist völlig absurd, was Josaphat da mit seiner Truppe veranstaltet. Es gibt jede Menge Feinde. Es kommt zum Showdown. Es ist so, dass das Gemetzel unmittelbar vorne dran steht. Und der sagt all das zu seinem Volk und sagt, verhaltet euch so. Und die tun das. Und wie sie den Lobpreis anstimmen, wie sie quasi sich auf die Freude einlassen, wie sie sich auf die himmlische Atmosphäre einlassen, da ist nämlich Freude im Himmel die Fülle, wie sie sich darauf einlassen, wie sie sich auf Gottes Wirklichkeit einlassen, wo man nur noch anbeten kann, da rückt Gottes Heer aus zum Krieg und kämpft für sie. Und das ist geistliche Kampfführung per excellence. Freude am Herrn, sagt die Bibel, ist unsere Stärke. Dass wir uns freuen über Gott. Und ich habe am Anfang gedacht, wie ich so die ersten Freudenpriester da so erlebt habe, habe ich gedacht, die haben Rad ab. Ich habe gedacht, ach du liebe Zeit, die kommen her, lachen über Kranke und ich dachte, ja, hoffentlich geht das nicht schief. Ja? Also man kann sich ja auch verballhornt fühlen. Ne? Da kommst du krank nach vorne und der ha ha ha. Bis ich nebendran stand und habe miterlebt, wie ein vollständig gelähmtes Bein von Jesus einfach in Bruchteilen von Sekunden geheilt wurde. Dann war mir das Lachen im Hals stecken geblieben. Aber so quer. Und ich habe gemerkt, die scheinen die scheinen auf irgendeine Goldgrube gestoßen zu sein. Und dann habe ich Seth kennengelernt. Und Seth, naja, wenn man sich über jemand aufregen möchte, kann man das. Bei ihm schon. Aber wenn du ihn kennenlernst und merkst, dass der wirklich das Evangelium der Freude nicht nur predigt, sondern lebt, dann bist du von den Socken. Denn der fährt einen Sieg nach dem anderen ein, weil er sich auf Gottes Wirklichkeit eingelassen hat. Völlig egal, wie das aussieht. Wer hat denn gesagt, dass Gott ein Kuscheltier ist und dass die Deutschen verstehen müssen, wie Gott funktioniert? Wer hat das denn gesagt, dass das alles immer schön ordentlich laufen muss? Darf, kann, muss aber nicht. Es darf kommen, wie Gott will, wenn wir sagen, sein Wille geschieht, oder? Und wenn es dann kommt, sind wir wieder nicht einverstanden, weil wir irgendwelche moralischen Bedenken haben. Ich glaube, wir müssen echt frei werden von uns selbst. Jubel und Lobgesang. Ich habe miterlebt, eine Bar Mitzwa in Jerusalem, gerade jetzt im Urlaub. Also wer nicht weiß, wie Jubel und Gesang aussieht, fahr nach Jerusalem, stell dich dort auf, wenn die gerade Bar Mitzwa haben. Die föhnen dir den Kopf weg vor Freude. Die blasen dir ihr Horn ins Gesicht. Da hast du anschließend keine Schuppen mehr auf dem Haupt. Glaub mir das. Wenn du glaubst, ein Düsenjäger ist laut, musst du die mal hören. Die machen einen holy Lärm. Und flitzen da rum und freuen sich. Und da habe ich gedacht, also die haben es immer noch drauf mit dem Freuen und Jubeln und so. Können wir was lernen? Könnten wir mal einen Workshop machen? Workshop, Jubeln und Lobgesang. Also Freude ist... Ich provoziere da ein bisschen, ich weiß. Freude darf natürlich auch innen ablaufen, keine Sorge. Aber irgendwie habe ich mehr Vertrauen für das Außen, aber okay, das ist meine Sache. Freude am Herrn ist meine Stärke. Und Gott selbst wohnt im Jubel und in der Anbetung, sagt die Bibel. Gott wohnt in dem, wenn sich sein Volk freut an ihm. Warum denn? Mit nichts können wir Gott so sehr unser Vertrauen ausdrücken, wie das, dass wir inmitten unserer Feinde anfangen, ihn zu verherrlichen. Also viel mehr kannst du da nicht mehr tun für. Und das ist dermaßen geistlich wirksam, dass Gott sein Heer ausrücken lässt, um deine Lebensumstände zu begegnen, die du dir höchstwahrscheinlich selber angerührt hast. Ja? Sorry, wenn ich das sage, aber ich höre das fast jedes Jahr. Die Frau, die der Herr mir gegeben hat, ja? Was war die Wahrheit? Du hast sie dir selbst rausgesucht. Ich weiß nicht, ob du durch Fasten und Beten dahin kamst. Du hast geguckt und hast gedacht, die ist schön und hübsch und jetzt nehme ich sie. Und weißt du was? War eine gute Entscheidung. Glücklich sein wird man nicht von alleine, das macht man. Und mit Gott, mit diesem Prinzip, fährst du einen Sieg nach dem anderen da drin ein. Gott ist wirklich gut und er liebt uns wirklich und er möchte, dass wir siegreich werden in unserem Leben. Er möchte nicht, dass unsere Gegner über uns triumphieren. Das ist nicht der Wille Gottes für uns. Sondern der Wille Gottes für uns ist, dass wir siegreich sind. Der Wille Gottes ist, dass die Situationen, die uns heute so dramatisch bedrohen, dass die unter unsere Füße getreten werden. In 2020 und auch jetzt schon. Und wenn wir wirklich diese Schritte gehen, Schritt Nummer 1, wirklich an Gott glauben. Ich lese euch das nochmal vor, wie er sagt, der gute Josaphat. Glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinem Propheten, dann wird es euch gelingen. Und dann heißt es, sie fingen an mit Danksagung. Und als sie nachher in Lobpreis und Anbetung, in Jubel und Lobgesang anfingen, da machte sich Gottes Heer auf und zerstörte ihre Feinde. Der Herr kämpft für uns und er hat es schon immer gewollt. Aber der Herr wollte, dass wir ihm vertrauen und dass wir unser Vertrauen unabrückbar auf ihn setzen. Und ich komme zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Warum ich mit Jesus unterwegs bin? Meine Freunde, meine ersten Freunde in meiner Jugendzeit waren alles Existenzialisten. Und wir haben nächtelang diskutiert über Gott und die Welt. Um herauszufinden, dass es nichts gibt, was in sich selbst genügend Energie hat, dass es sich lohnt, dafür zu leben. Das war das Resümee. Und infolgedessen haben sich zwei meiner Freunde selbst umgebracht. Also wir haben das wirklich ernst gemeint. Wir haben den ganzen Scheiß gesehen auf dieser Erde und haben gedacht, dafür lohnt es sich nicht, alt zu werden. Und der eine hat sich vergast und der andere hat sich umgebracht mit Schlaftabletten und einer Flasche Cognac, die er sich reingezogen hat. Es lohnt sich nicht, für diese Welt zu leben, glaubt mir das. Es gibt keinen Grund, der uns glücklich machen kann, neben dem lebendigen Gott. Es gibt keinen einzigen Grund, warum man sich hier abmüht. Schneller, man bringt es schnell hinter sich. So habe ich früher gedacht. Bis mir Jesus begegnet ist. Und ich gemerkt habe, dass genau deswegen Jesus an Weihnachten auf diese Erde kam. Damit er Licht ins Finsternis bringt. Dass er Veränderung in deiner Krankheit bringt. Dass er Veränderung in deinen Gebundenheiten hineinbringt. Dass er Veränderung in deinen Familienkrieg bringt. Dass er Veränderung bringt in deine Ehe. Dass er Veränderung bringt in dein Denken, an deinen Arbeitsplatz. Überall hat sich Jesus angeboten, Licht zu bringen, dass da, wo du Finsternis, Krieg und Angriffe erlebst, dass du dort ihn erleben kannst, als den, der er ist, nämlich der Sieger von Golgatha, der dich wirklich rausholt Und ich glaube an einen Gott, der Wunder tut. Ich glaube an einen Gott, der wirklich Wunder tut. Ist nicht mehr da? Schade. Ich hätte euch gerne noch mein letztes Bild gezeigt. Es ist die Liebe Gottes, die uns auch im nächsten Jahr führt. Es ist ein Gott der Liebe. Und ich glaube an diesen Gott, der Wunder tut. Es ist so inspirierend. Ich habe ein Buch gefunden, ein altes Buch von Catherine Kuhlman. Und ich habe wirklich ein gestörtes Verhältnis zu ihr gehabt, weil sie mir einfach zu eine große Drama-Queen war. Ja? Das ist mir zu viel Emotionen auf zu wenig Zentimeter. Ja? Aber dann lese ich ihr Buch und dann stelle ich fest, dass jemand, der keine Hoffnung mehr im Leben hatte, keinerlei Hoffnung, weil er so krank zerstört war, einfach von Gottes Geist berührt wird und vollständig gesund wird. Und dann kann ich meine Tränen nicht zurückhalten, weil das ist, warum Jesus gekommen ist, damit dein Leben nicht mehr so weggeht und nicht mehr so weitergeht, wie es ist. Dieser Gott, der kann nicht nur helfen, der will auch helfen. Und wir müssen wieder lernen, tiefer in seiner Gegenwart zu leben, als ganze Gemeinde, aber auch wir selbst. Und alles, unsere ganze Hoffnung auf ihn zu setzen. Denn von ihm kommt unsere Hilfe. Von ihm kommt das, was unser Leben lebenswert macht. Das ist der Grund, warum ich Vineyard bin. Und ich sage nicht, tue das und du bekommst das, sondern ich sage, folge Jesus, lerne Gott kennen, lerne dich kennen in seinem Bild, lerne die Menschen kennen, wie er sie sieht. Komm und höre auf ihn, höre seine Stimme, lerne seine Stimme hören, wie er zu dir spricht, denn er spricht zu dir. Er hat gesagt, alle meine Schafe hören meine Stimme. Und wenn du Jesus annimmst, bist du Schaf und damit hast du die Qualifikation zum Hören von Gott. Wir müssen nur lernen, ihm wieder zuzuhören. Es gibt so viele Dinge, ich sehe manchmal einen Krimi und Gott redet zu mir. Aber du darfst doch keinen Krimi, ja doch, weil Gott redet da zu mir, offensichtlich stört ihm das nicht. Gott redet zu dir und er spricht dir Dinge, sagt dir Dinge, die so wichtig sind. Diese Predigt hat mir Gott in 2 Sekunden gesagt. Und hat gesagt, ich soll es euch erzählen. Es war 2 Sekunden, da wusste ich die ganze Information. Weil Gott redet. Gott spricht zu uns. Und er möchte, dass wir ihn ernst nehmen. Und er möchte, dass wir anfangen, ein dankbares Herz zu entwickeln. Und das kostet manchmal Entscheidungen, inmitten von Situationen zu danken, wo ihm alles andere in den Kopf kommt, nur nicht das. Und dann sich hinzustellen und zu sagen, und jetzt mache ich aus meiner Realität die Realität Gottes, weil ich ihn anbete, jubel und tanze und ihm sage, Gott, ich gebe dir Ehre und wenn es das Letzte ist, was ich tue, aber ich ehre dich. Und dort merke ich, wie Gott anfängt, sich zu erweisen in unserem Leben. Immer mehr. Und ich möchte zu so einem spannendes Leben, möchte ich hier jeden einladen. Wenn ihr nicht schon drin seid, dann lade ich euch herzlich ein, in aller Demut. Nicht, dass ich sage, ich kann das schon, ich bin Lernender, ich bin auf dem Weg, das zu lernen. Ich bin nicht der Überflieger, sondern ich muss auch Schritt für Schritt gehen. Es gibt so tolle Leute, die so toll drauf sind, ich wünschte, ich wäre es. Aber ich will in die Richtung gehen. Und ich werde nicht aufhören, für jeden Kranken zu beten, der mir in die Finger kommt. Ich werde nicht aufhören, den Mächten Einhalt zu gebieten, die unser Leben bestimmen. Und ich werde nicht aufhören, Leute, die in innerer Not und Zerbrochenheit sind, das Licht zu zeigen von Jesus. Und ich werde nicht aufhören, Menschen zu Jesus einzuladen. Und wenn du heute hier bist, dich hat jemand verschleppt in diesen Gottesdienst, in diesem merkwürdigen Haufen von komischen Christen. Und du bist so ein Verschleppter, aber du merkst irgendwie, da ist vielleicht was dran. Dann möchte ich dir was sagen. Erstens, schieb mal die guten Gedanken nicht weg, sondern mach dir mal Gedanken darüber, ob das nicht tatsächlich auch was für dich ist. Und zweitens, vielleicht bist du schon weiter. Du hast dir schon viele Gedanken gemacht, aber du hast nie den Schritt gewagt bisher, Jesus in deinem Leben aufzunehmen. Und wenn das du bist, will ich dir jetzt eine Gelegenheit geben. Ich werde jetzt beten und danach werde ich dich fragen. Ich frage niemand anders, ich frage nur dich, ob du heute dein Leben Jesus geben möchtest. Es ist nur eine Sache zwischen dir und Gott. Und du zeigst es nur durch eine Hand, dass es so ist. Und wenn du willst, können wir anschließend noch miteinander beten und können die Sache richtig dingfest machen. Herr Jesus, du bist so real wie jeder hier im Raum. Und deswegen bitte ich dich, Herr, dass du jetzt diese Menschen ziehst, die auf deinem Plan stehen. Du bist schon lange am Arbeiten an ihnen. Und ich bitte dich, Herr, dass du sie heute mutig machst und dass du ihnen übernatürlich hilfst, diesen Schritt zu wagen und dass die Angst weichen muss jetzt. Danke, Jesus. Amen.